Ich möchte mit euch heute Morgen gerne durch ein besonderes Schlüsselloch schauen. Ein Schlüsselloch-Moment haben. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal durch ein Schlüsselloch geschaut hat und was ihr da Spannendes entdeckt habt. Das würde mich durchaus interessieren. Könnt ihr mir gerne mal erzählen. Baue ich heute Abend in die Predigt ein. Ein Schlüsselloch-Moment. Dinge zu erkennen und wahrzunehmen, die eigentlich verborgen bleiben. Ich hatte so einen Moment als Jugendlicher. Ich war in der unangenehmen Situation zu Hause, dass ich das größte Zimmer hatte. Das ist im Grunde noch nicht so richtig unangenehm. Aber es wurde da unangenehm, wo wir Gäste bekamen. Und die bekamen wir relativ häufig. Und meine Eltern meinten dann, Matthias, räumst du bitte dein Zimmer, wir haben Gäste. Und das kam recht häufig vor, dass dann ein Evangelist oder ein Missionar vorbeikam und ich mein Bett räumen musste dann mit meinem Bruder wieder zusammen schlafen. War jetzt nicht so schlimm, hat mir nicht geschadet. Das Problem war nur, dass ich dann, wenn ich mal Dinge vergessen hatte, aus meinem Zimmer herauszuräumen, mich irgendwie da reinstehlen musste und den Moment abpassen musste, wo eben dieser Besuch nicht da war. Und da kam es genau zu diesem Schlüsselloch-Moment. Denn ich habe dann regelmäßig dann geschaut, naja, ist er jetzt da, habe durchs Schlüsselloch geschaut und geguckt, ist alles frei, kann ich eben mal reinhuschen und mein Zeug holen oder eben nicht. Und da kam es eben zu folgender Situation, dass genau das passierte. Ich stand unter der Dusche und merkte beim Hinauskommen, mir fehlt da was. Und ich stand jetzt da in meinem Handtuch vor dieser Tür und schaute durchs Schlüsselloch. Und merkte, Mist, es ist besetzt. Wir hatten einen Evangelisten, einen Radio-Evangelisten zu Besuch, der in unserer Gemeinde ein paar Vorträge gehalten hatte. Und nun stand ich da in meinem Handtuch und schaute durchs Schlüsselloch und entdeckte ihn im Gebet auf vor meinem Bett. Das konnte ich ja schlecht stören, konnte schlecht anklopfen und sagen, hallo, ich muss mal kurz stören. Das war für mich, allein schon, dass er da betete, war für mich schon sehr beeindruckend. Und ich bin wieder in meine alten Klamotten gestiegen und musste erstmal abziehen. Für mich war dieser Moment extrem beeindruckend, weil ich da jemanden sah, der war eine Größe damals. Und der kniete an meinem Bett und betete laut. Ich habe auch versucht, was zu verstehen, aber das hat nicht so geklappt. Aber ich hätte gern was verstanden. Ich hätte gern gewusst, was dieser Mann denn da betet. So ein Glaubensmann. Was bespricht der denn mit Gott? Interessanterweise wird von Jesus auch berichtet, dass er intensiv und viel betet. Aber wenn man so ins Neue Testament hineinschaut, in Erzählungen über ihn, da entdeckt man kaum ein Gebet von ihm. Eine Ausnahme macht das Johannesevangelium, Kapitel 17. Da gibt es so ein Schlüsselloch-Moment, so ein Blick durchs Schlüsselloch in die Ewigkeit. Da spricht nämlich Jesus direkt mit Gott, mit seinem Vater. Es ist eines der tiefsten Kapitel, die ich in der Bibel kennengelernt habe. Und er findet statt direkt nach dem Palmsonntag. Jesus ist gerade eingezogen nach Jerusalem und wurde da wunderbar empfangen von allen Leuten als der Herr und Hosianna, der König kommt. Das war die Situation. Und die Jünger haben sich schon gedacht, ist es doch nochmal gut gegangen mit dem Jesus. Ist der mit seiner depressiven Phase noch einmal davongekommen? Der hat uns vorher nämlich noch was erzählt davon, dass er jetzt leiden müsste, dass er das letzte Mal nach Jerusalem einziehen würde. Aber Jesus hatte da immer noch das Wesentliche im Blick. Und er braucht 3 Kapitel lang, um seinen Jüngern zu erklären, dass er jetzt ans Kreuz gehen wird. Dass er jetzt sterben wird. Und da hinein, abschließend nach diesen 3 Kapiteln, kommt Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Und darum soll es heute Morgen gehen, und zwar nur um den ersten Teil des hohen priesterlichen Gebetes. Johannes 17, die Verse 1 bis 8. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Die haben sich schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast. Und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Soweit dieses Gebet, das nur am Anfang. Dieses Gespräch, was Jesus mit seinem Vater führt, das zieht drei Kreise. Wenn man das ganze Kapitel durchnimmt, dann merkt man das. Zuallererst spricht Jesus mit seinem Vater und legt ihm Rechenschaft darüber ab, was er getan hat hier auf der Erde. Und dann fängt er an zu bitten. Bitten für seine Nachfolger, für seine Jünger und dann für alle anderen, die zu ihm gehören. Dieses öffentliche Gebet, dieser Blick in die Ewigkeit, die Jesus uns hier gibt, das ist geprägt von einer tiefen Liebe und einer tiefen Wertschätzung gegenüber uns. Denn hier spricht ja nicht Gott mit Gott, hier spricht ja nicht irgendjemand. Gott selber spricht mit seinem Sohn, Gott spricht mit Gott. Da versteht man nicht unbedingt auf Anhieb alles. Aber wir werden hier eingeweiht in das, was Jesus extrem wichtig ist und mit seinem Vater zu besprechen hat. Und das sind nicht die Krisen dieser Welt. Da geht es nicht um die Besetzung von Juda. Es geht nicht um das Unglück, was gerade in China geschieht. Es geht nicht um Syrien. Es geht nicht um irgendeine Katastrophe, nicht um die Krise der Währung. Nein, darum geht es nicht. Die gute Nachricht, die wir zuallererst hören, ist die, es geht um uns. Du bist das Gesprächsthema Nummer eins, wenn Gott mit sich selber spricht. Das ist die gute Nachricht. Und Jesus, der fängt hier nicht an mit irgendwelchen Anklagen. Der fängt hier nicht an zu jammern. Der lässt nicht erstmal Dampf ab über das unfähige Menschenmaterial, was Gott ihm dahingestellt hat. Ein Pastor aus Zürich, von dem hatte ich ein Interview gelesen, der hat gesagt, alle 4 Wochen brauche ich mal eine Auszeit. Alle 4 Wochen gehe ich zu meinem Freund und kotze mich mal so richtig über die Gemeinde aus, damit ich alles das loswerde, was ich dort erlebe, was mich ärgert und was mich belastet und alles Mögliche. Das macht der Pastor. Jesus hätte auch einen Grund dazu. Der hat gerade mit seinen Jüngern gesprochen. Ist noch nicht so lange her. Da hat er ein Brot genommen und hat das mit seinem Verräter zusammen, mit dem Judas zusammen, in einen Topf getunkt, in eine Suppe getunkt und hat mit dem gegessen. Und der ist bereit, alles in den Dreck zu treten für ein bisschen Geld. Oder die Brüder, Jakobus und Johannes. Johannes, der ja gerade Jesus so liebt. Ja, die haben nichts anderes zu tun, als auf dem Weg nach Jerusalem die Gruppe so in Rage zu versetzen, weil sie sagen, hier, Macht ist uns wichtig, wir stehen direkt hier neben Jesus, wenn das neue Reich kommt. Die haben damit richtig bösen Ärger gemacht, weil sie sagen, wir wollen die Nummer eins sein. Oder Petrus, der Altbekannte, von dem Jesus schon längst wusste, dass er ihn verleugnen würde, der aber sagt, ach was, das passiert mir nicht. Hochmut kommt vor dem Fall. Über solche Leute, da kann man sich durchaus ärgern, oder? Und ich würde sagen, ich passe da ziemlich gut dazu. Über mich kann man sich auch ärgern. Ein Haufen Menschen mit Fehlern und Unzulänglichkeiten hat Jesus um sich herum. Aber von Jesus hört man in diesem Gebet hier kein einziges beschämendes Wort. Kein einziges Wort des Ärgers. Im Gegenteil. In Vers 6 bis 8 sagt er, dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben dein Wort geglaubt und leben danach. Sie haben dein Wort angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Das ist ein Ritterschlag von Jesus. Es wäre ja doch sehr schön, wenn er das über uns sagen könnte. Über jeden Einzelnen hier, oder? Ist das eine verschobene Wahrnehmung, die Jesus hier hat? Vielleicht ein bisschen Schönfärberei? So nach dem Motto, naja, ich habe ja nichts Besseres, wir machen mal das Beste raus. Und manchmal fühle ich mich genau so. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht. Da fühlt man sich ungenügend. Merkt man, dass man so viele Fehler im Leben hat. So viel Mangelhaftes und so viel Schlechtes. Und dass man eigentlich gar nicht zu dem passt, was Jesus hier sagt. Und Jesus betet hier und betet die Wahrheit. Das, was wir hier hören, das ist die göttliche Wahrheit. Das ist der Blick durchs Schlüsselloch, durchs ewige Schlüsselloch. Und wir erkennen nur die Wahrheit. Durchs Schlüsselloch geschaut und Wahrheit erkannt. Gottes Wahrheit, die steht über dem Allen. Das ist nicht irgendwie Gottes große Liebe, die unsere Fehler alle irgendwie ein bisschen zudeckt, damit er sie nicht sieht. So wie man das manchmal so bei Verliebten feststellt. Wenn die übereinander erzählen, dann denkt man, hey, wir reden von zwei verschiedenen Menschen. Ja? Darum geht es gar nicht. Gottes Liebe deckt das nicht alles zu. Gottes Liebe ist kein Verliebtsein. Der sieht nicht einfach nur leichtfertig hinweg über das, was ich Schlechtes tue. Der kennt das ganz genau. Aber diese Wahrheit, die Jesus hier betet, die kommt aus einer besonderen Sicht. Diese Wahrheit gilt, weil sie aus der Sicht der letzten Stunde gesehen wird. Die letzte Stunde. Genau das betet Jesus, nämlich in Vers 1. Jesus sagt in Vers 1, die Stunde ist da. Die Stunde ist da. Das ist der Blick, den Gott auf uns Menschen hat. Durch diese Stunde schaut er auf uns. Und damit ist nicht irgendwie eine zeitliche Stunde da. Jesus meint nicht, oh, 13 Uhr, ich muss mal beten. Jesus sagt hier damit, diese Stunde, das ist das Codewort für die Kreuzigung, für die Stunde der Kreuzigung. Es ist die Stunde der Wahrheit, die nun da ist, vor der er steht. Und Jesus will diese Stunde nicht umgehen, auch wenn er großen Respekt vor dieser Stunde hat. Es ist das Ziel, auf das er zulebt und kein Zufallsprodukt. Kein Justizirrtum, keine Verwechslung. Jesus geht diesen schweren Gang, weil er dorthin gehört. Und er hängt dort an diesem Kreuz, weil er dort den Sieg über deine und meine Fehler erringt. Und deswegen sieht Gott nichts Schlechtes mehr an uns. Deswegen kann Jesus so in Vers 6 bis 8 über uns sprechen. Gott sieht mich an und sieht nichts mehr, was ihn irgendwie stören könnte. Woran er sich ärgern könnte. Aus meiner Unzulänglichkeit und aus meinen Mangeln, aus meinen Fehlern, da wird die befreiende Wahrheit, ich gehöre Gott und Gott macht mich rein durch Jesus am Kreuz. Das ist die Stunde, die geschlagen hat. Es ist überhaupt nicht überliefert, wie die Jünger auf dieses Gebet reagieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie tief getroffen waren. Und mich selber macht diese Erkenntnis, die wir hier haben, tief demütig. Und sie macht mich dankbar, weil ich nicht selber nur auf mich schauen muss, sondern ich kann auf den schauen, der mich rein macht, auf den schauen, der mich gut macht, der mich vor Gott positiv stehen lässt. Das ist die Wahrheit, die Jesus mit Gott zu besprechen hat. Das ist die positive Wahrheit über dich selber. In der darfst du leben. In der darfst du in die neue Woche gehen. Als Jesus am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht, da hat er den Sieg für dich errungen. Aber noch mehr. Er hat auch seinen Auftrag erfüllt. Das ist das Zweite, was in diesem Text so auffällt. Man kann durchs Schlüsselloch der Ewigkeit schauen und sehen, hier ist Herrlichkeit. Hier kann man Herrlichkeit erkennen. Jesus, der kam nicht einfach auf diese Welt und hat mal geschaut, was geht. Der hatte einen Auftrag von Gott mitbekommen. Und diesen Auftrag, den formuliert er in Vers 4. In Vers 4 sagt er, ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Der Auftrag von Jesus war es, die Herrlichkeit, die Gott hat, sichtbar zu machen. Jetzt finde ich Herrlichkeit ein ganz schön schwieriges Wort. Wenn wir von Herrlichkeit sprechen, ja, ich weiß gar nicht, ich höre euch fast nie sagen, ich erlebe Herrlichkeit. Ihr sprecht vielleicht davon, dass etwas herrlich ist. Ja, ihr wart in der Landschaft, stand irgendwo auf dem Berg oder so und habt gesagt, boah, ist das eine herrliche Landschaft. Ja, da benutzt man herrlich. Oder wenn ihr irgendwie was Beeindruckendes seht, ein Bild oder sowas, was euch unheimlich gut gefällt, dann sagt, boah, ist das ein herrliches Bild. Oder ihr findet etwas wohltuend, ja, dann sagt ihr, boah, ein herrliches Schaumbad. Ja, ganz toll. Da sagt man vielleicht noch herrlich. Aber ich habe mal versucht, in einem Wörterbuch eine möglichst knappe Definition von Herrlichkeit zu finden. Ich bin jämmerlich gescheitert. Denn Herrlichkeit ist ganz schön schwer zu fassen. Die beste Definition von Herrlichkeit, die bekommt man, wenn man in das Leben von Jesus schaut. Im Leben von Jesus spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes wider. Das war sein Auftrag. Ich mache die Herrlichkeit Gottes sichtbar. An mir könnt ihr sehen, wie Gott ist, wie herrlich Gott ist. Und das fängt schon mit seiner Geburt an. Da sind die Hirten und die werden umstrahlt, die werden konfrontiert mit der Herrlichkeit Gottes. Die merken erstmal, hier ist ein Chor am Wirken, hier ist ein Licht am Wirken, was alles umfasst, was einen richtig imponiert. Als Jesus Wasser zu Wein macht, interessanterweise, zeigt er damit die Herrlichkeit Gottes. Wenn ihr das nächste Mal Wein trinkt, denkt mal daran. Jesus sagt damit, ich zeige euch die Herrlichkeit. Das ist nämlich pure Freude und pures Feiern. Das ist das, was vor euch steht. Das ist Herrlichkeit. Und genießt den Wein, den ihr dann trinkt, hoffentlich. Schmeckt wahrscheinlich nicht so gut wie der, den Jesus gemacht hat. Aber trotzdem wird daran sichtbar, dass Gottes Herrlichkeit da wirkt. Oder in der Begegnung mit den Armen und Ausgestoßenen. Auch da erlebt man Jesu Wirken und Jesu Wunder und Jesus zeigt die Herrlichkeit Gottes. Sie wird da sichtbar, wo Bartimäus, dieser Ausgestoßene, herumschreit und wo Jesus sagt, werde sehend. Sie wird da sichtbar, wo der tote Lazarus im Grab schon stinkt. Und wo die Macht sichtbar, Gottes sichtbar wird, wo er sagt, steh auf, komm heraus. Hier wird die Herrlichkeit, die Macht Gottes sichtbar. Und der allergrößte Höhepunkt ist nicht irgendwo im Leben zu finden. Der größte Höhepunkt der Herrlichkeit Gottes wird sichtbar am Kreuz von Golgatha. Da ist nicht nur Dunkelheit. Da ist nicht nur Erschütterung, da ist auch die Erhöhung. Gerade da passiert Gottes Herrlichkeit. Da kommt sie zur Vollendung in absoluter Liebe und absoluter Größe, in absoluter Hingabe. Das ist die Herrlichkeit, die Gott hat und die Jesus zeigt. Da, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, das ist die Erhöhung. Das ist der Höhepunkt. Am Leben von Jesus kann man sehen, wie Gott ist, wie und wer Gott ist. Und deswegen schauen wir auch immer wieder neu in die Bibel hinein. Deswegen predigen wir immer wieder über Jesus. Und deswegen bitten wir auch immer wieder darum, dass ihr in der Bibel lest, um Jesus immer wieder neu kennenzulernen, weil Jesus Gottes sichtbare Herrlichkeit wiedergibt, weil er die dort zeigt. Vielleicht sagt der ein oder andere, naja, das war bisher ganz schön langweilig, die Geschichten kenne ich alle. Ich muss sagen, als Kind ging mir das auch so. Und im Kindergottesdienst ist die richtige Antwort meistens die mit J. Ja, das hat schon so seinen Sinn. Das habe ich damals nicht so richtig gecheckt. Ich habe noch weniger verstanden als Kind, dass man so Lieder singt, die ganz eigenartigen Titel haben. Jesu Name nie verklinget. Das ist eins aus meiner Kindheit, was meine Eltern gesungen haben. Der Name Jesu soll erhöht werden. Ich habe nicht verstanden, was das heißt. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Aber wenn man hier in das Gebet von Jesus schaut, dann wird das irgendwo klar. Der Name von Jesus, das ist ein besonderer Name. Jesus zeigt den Namen Gottes. Der schlägt damit eine Brücke bis ins Alte Testament. Da, wo der brennende Dornbusch ist und Mose da auf Knien davor liegt, da sagt Gott, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Nicht gerade so der typischste Name, den man sich so vorstellen könnte. Aber in der Bibel sind Namen nicht nur Schall und Rauch. In der Bibel, nach biblischen Maßstäben, sind Namen etwas Wichtiges. Da macht sich jemand verfügbar. Und wenn ich euch einen Namen nennen würde, dann würdet ihr etwas damit verbinden. Das ist heute nämlich immer noch so. Und Jesus macht den Namen Gottes hier auf Erden bekannt. Und er nimmt das von damals auf, wo Mose vor diesem Dornbusch steht und sagt, der Name Gottes ist Jesus Christus. Deswegen ist der Name Jesus so wichtig. Deswegen gibt es Lieder darüber. Deswegen sind viele Menschen genau von diesem Namen so beeindruckt. Denn dieser Name bedeutet, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Er ist der Retter. Das ist Gott, der hier am Werk ist. Gott macht sich durch seinen Namen, durch Jesus, macht er sich greifbar, er macht sich nahbar. Deswegen können wir beten mit in diesem Namen von Jesus. In diesem Namen von Jesus ist Rettung da. Und derjenige, der das erkennt, wer Jesus ist, so sagt Jesus selber über sich, der hat ewiges Leben. Und Vers 3 sagt er, und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ewiges Leben, das ist nicht irgendwie, was ich irgendwie in der Tasche hätte. Das kann ich nicht besitzen. Das ist nicht wie eine Eintrittskarte in ein Schlaraffenland oder Eintrittskarte in das ewige Reich Gottes. Irgendwann, wenn ich tot bin. Ewiges Leben ist nichts, was ich mir irgendwie besorgen kann. Ewiges Leben, das ist etwas Besonderes. Denn hier wird klar, wenn ich erkenne, wer Jesus ist, wenn ich mit ihm in Verbindung trete, mich von ihm vereinnahmen lasse, mit ihm ganz eng zusammen bin, er in mir wohnt, dann habe ich ewiges Leben. Denn dann bin ich bei Gott und von Gott kann mich niemand trennen, auch nicht der Tod. Die Nähe zu Gott, das ist ewiges Leben. Es ist erkennen, heißt hier in diesem Zusammenhang nicht, dass man irgendwie was Besonderes erkannt hat im Kopf, keine intellektuelle Leistung, die ich da vollbringen muss. Ich muss erfasst werden, in Beziehung treten mit diesem Jesus eng zusammenbleiben. Das ist Christsein und das ist das ewige Leben. Und wenn ich jetzt diese ersten 4, 5 Verse immer wieder lese, dann bekomme ich immer mehr Lust, mit diesem Jesus zusammen zu sein. Immer mehr von diesem Jesus zu erkennen. Weil ich weiß, Da, wo dieser Jesus ist, da bekomme ich Glück. Denn bei diesem Gott, da bin ich geborgen, da kann mich nichts mehr wegreißen. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass ihr sagt, ja, ich will morgen mal in meine Bibel reinschauen, ich will beten, ich will mit diesem Jesus in Kontakt kommen, weil ich damit erkennen kann, wer Gott ist, was er alles für mich tut und wo ich noch so viel von ihm lernen kann. Ich will enger mit diesem Gott in Kontakt kommen. Ich wünsche euch, dass ihr damit nach Hause geht und morgen eure Bibel unter diesem Gesichtspunkt aufschlagt und sagt, wer ist dieser Jesus? Dieser Jesus zeigt mir Gott. Und dann ist Montagmorgen. Man fängt an zu gehen. Die Nacht war nicht so lang, wie man sich das vorgestellt hat. Der Ärger am Arbeitsplatz beginnt schon mit dem muffeligen Kollegen, der einem da gegenüber sitzt. Oder an der Uni mit dem Dozenten, der einen so richtig mal an die Seite fährt. Die Kinder nörgeln und lassen einen nicht so die Bibel lesen, wie man sich das am Sonntag noch so richtig vorgenommen hatte. Da kommt hier und da noch was dazwischen. Vielleicht ist es auch die ein oder andere Gewohnheitssünde, die einem so ein bisschen die Motivation raubt. Und schon ist es dahin. Der Vorsatz, ich will mich intensiv mit Gott beschäftigen und Gott erkennen. Ich will diesem Gott begegnen. Tja, und was sagen wir dann? Und was sagt dann vor allen Dingen Gott? Pech gehabt? Dumm gelaufen? Bemühe dich mal ein bisschen mehr? Ich wurde immer wieder, als ich diese Stelle überlegt habe, wurde ich immer wieder an das Alte Testament erinnert. Und ich habe früher die Geschichten aus dem Alten Testament gelesen, wo Gott mit seinem Volk, mit seinem ausgefehlten Volk da unterwegs ist und die einen Fehler nach dem anderen machen. Und ich habe mich als Kind schon immer gefragt, Mensch, wie kann man denn so blöd sein? Ja, ist das denn so schwer? Hallo, ihr habt es doch gesehen, es funktioniert doch. Bleibt doch bitte daran, bis ich erkannt habe, dass es eigentlich ein Spiegelbild zu mir ist. Ich stehe da und weiß ganz genau, hier ist der Gott, der alles in seiner Hand hält, dem ich mein gesamtes Leben anvertrauen kann, wo ich weiß, hier bin ich in Sicherheit, mit dem kann ich über Mauern springen und falle dann doch am nächsten Tag wieder hin. Hoppala. Und was sagt Gott? Bemühe dich ein bisschen mehr? Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. 2. Timotheus 2, Vers 13 sagt Paulus, dass Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Gott kennt die Herausforderung. Gott kennt die Wankelmütigkeit. Gott kennt unsere Anfechtbarkeit, unser Leben ganz genau. Und er weiß auch ganz genau, dass ich das nicht aus meiner eigenen Kraft schaffen kann. Dass ich mich noch so bemühen kann und es trotzdem nicht erreichen werde. Und deswegen zeigt er noch einen besonderen Blick durch Schlüsselloch auf das ewige Leben. Dieses ewige Leben, dein ewiges Leben, deine Beziehung zu Gott, die ist nicht in deiner Hand, sagt er. Die gehört dir nicht. Die liegt in einer anderen Hand. Sie liegt nämlich in der Hand Gottes. Denn Gott hat sich für uns entschieden. Das ist das Geheimnis vom Christsein. Ich muss mich nicht krampfhaft an meiner mickrigen Entscheidung, meinem mickrigen Ja festhalten, dass ich zu Jesus sage. Nein, Jesus, beziehungsweise Gott ist derjenige, dem wir gehören, der sagt, in meiner Hand bist du. In Vers 6 sagt Jesus, sie haben schon immer zu dir gehört. Du hast schon immer zu ihm gehört. Gott hat sich für dich entschieden. Gott will mit dir den Weg gehen. Und er baut auf dich. Und wenn du untreu wirst und wenn ich untreu werde, dann passiert das. Und das ist grauenhaft. Weil man dann merkt, wie weit man von Gott weg ist und wie unglücklich man dann sein kann. und in welche dumme Lage man sich gebracht hat. Aber fest steht, mein Leben liegt in seiner Hand. Gott hat sich für uns entschieden. Du bist sein. Und genau das ist das Ja, was wir brauchen. Das Ja, das uns fehlt, weil Gott der Treue ist, der seine Treue hält, der für dich da ist, der dich durchträgt, gerade durch die schwierigen Zeiten deines Lebens. Jesus geht mit. Jesus sagt Ja. Und das ist ein Blick durch Schlüsselloch wert. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Jahr erfahrt, in dieser nächsten Woche, wo sich Gott so zu euch stellt und ihr erlebt, dieses Jahr trägt mich. Diesem Jahr wollen wir vertrauen, mit Haut und Haaren.